Epheserbrief aus dem ersten Kapitel einige Verse lesen. Und zwar die Verse 3 bis 6 und dann die Verse 13 bis 14. Die Verse 3 bis 6, Epheser 1. Da heißt es, das ist also der Anfang des Briefes, nach einem Gruß am Anfang, schreibt der Apostel Paulus an die Epheser, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und noch Vers 13 und 14. In ihm, also in Jesus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Ihr Lieben, wir feiern heute im Verlauf des Kirchenjahres, viele Kirchen feiern heute das Fest Trinitatis. Heute ist der Trinitatis-Sonntag. Und bei dem Fest von Trinitatis, da geht es darum, dass wir uns als Christen erinnern, daran uns deutlich machen, dass dieser Gott ein dreieiniger Gott ist, ein dreifaltiger Gott ist. Und das ist eine Aussage, die von größter Bedeutung ist. Und wenn man diesen Text jetzt liest, dann merkt man, dass in diesem Text, den ich gelesen habe, diese Dreifaltigkeit, diese Dreieinigkeit Gottes im Vater, im Sohn, im Heiligen Geist auch vorkommt. Deswegen auch dieser Text heute. Und ihr Lieben, wenn man über die Dreifaltigkeit Gottes nachdenkt, ich will jetzt keinen Vortrag halten über die Dreifaltigkeit, das könnte man sehr viel sagen, nur ein paar Hinweise. Das Wort Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit kommt in der Bibel nicht vor. Es gibt in der Bibel keine ausgedrückte Lehre über die Dreifaltigkeit Gottes, aber es wird diese Dreifaltigkeit Gottes beschrieben. Und in vielen Texten der Bibel wird man vor allem da natürlich im Neuen Testament, wird man konfrontiert damit, dass Gott in einer dreifaltigen Weise sich offenbart hat. Und diese Offenbarung, die hier geschehen ist, ist nicht eine Erklärung für die Dreifaltigkeit. Ihr Lieben, wenn jemand eine Erklärung dafür haben möchte, dass dieser eine lebendige Gott sich in drei Personen offenbart hat, wird er keine finden. Es gibt keine Erklärung. Ich sag's ganz bewusst, Gott ist nie interessiert an Erklärungen, dass er unseren Verstand befriedigt. Er fordert uns heraus. Er fordert uns bis aufs Äußerste heraus, dass wir Dinge stehen lassen können, auch ohne, dass wir sie erklären können. Das heißt, obwohl diese Dreifaltigkeit in der Bibel nie erklärt wird, wird sie dauernd beschrieben. Und sie wird beschrieben vom Apostel Paulus, hier in diesem Text kommen alle drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zum Ausdruck. Und für den Paulus ist es überhaupt kein Widerspruch, dass er von dem einen einzigen Gott spricht. Ihr Lieben, er ist ein Jude. Für einen Juden gilt, dass es gibt nur einen einzigen Gott. Und wenn er von einem dreifachen Weise spricht, wie Gott sich offenbart hat, ist das für ihn überhaupt kein Widerspruch, dass Gott ein einziger Gott ist. Und ihr Lieben, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Es wird dauernd beschrieben, es wird aber nie erklärt. Und so wird es auch hier in diesem Text beschrieben, dass eben sich dieser eine lebendige Gott offenbart hat in drei Personen. Wenn von der Dreifaltigkeit der Rede ist, dann ist von einer Offenbarung die Rede. Das heißt, Menschen, die diesen einen Gott erlebt haben, die haben ihn erlebt, die haben ihn erfahren. Ihnen hat er sich offenbart in drei Personen, ohne dass durch diese drei Personen die Einheit Gottes aufgehoben wird. Das ist eine Offenbarung gewesen, das ist nicht ein Nachdenkprozess. Man hat dann später in der Kirchengeschichte angefangen, diese Dinge dann in Formeln zu fassen und man kann das eigentlich gar nicht. Also Menschen haben erlebt, Paulus hat erlebt, Gott als Vater, er hat ihn erlebt, diesen einen Gott als Jesus, er hat ihn erlebt, diesen einen Gott als den Heiligen Geist. Und er beschreibt das einfach so hier, wie es er tut in vielen. Also wir haben hier in diesen drei Personen, in denen sich Gott offenbart, offenbart sich immer ein und derselbe Gott. Der Vater ist kein anderer Gott wie der Sohn und der Sohn ist kein anderer Gott wie der Heilige Geist. Und das müssen wir aushalten mit unserem Verstand. Wir können es nicht erklären. Es gab viele Versuche, dass man sich überlegt hat, ja, wie kann man denn das irgendwie erklären oder begreiflich machen? Da gibt es dann verschiedene Vergleiche, die mehr oder weniger eine Hilfe sind, wie zum Beispiel man dann sagt, zum Beispiel das Wasser gibt es auch in einer dreifaltigen Weise. Es gibt es als Flüssigkeit, es gibt es als Eis, es gibt es als Dunst und trotzdem ist immer H2O. Es ist dieselbe Substanz. Einmal erscheint es als Flüssigkeit, einmal erscheint es als Eis, schaut ganz anders aus, und einmal als Dunst. Man kann sie sogar nebeneinander stellen. Man kann sie gesondert betrachten und trotzdem ist es dasselbe. Ein ganz kleiner Versuch sozusagen, so hat man es immer wieder versucht und mit anderen Bildern gibt es ja eine ganze Reihe, die das irgendwo zum Ausdruck bringen möchte. Aber versteht eines, wir müssen eines verstehen. Wenn die Bibel und vor allem der Apostel Paulus von dem dreieinigen Gott spricht, also im Sinne von Vater, Sohn und Heiligen Geist, dann will er ausdrücken die Größe, die Majestät, die Fülle des einen lebendigen Gottes. Da ist so ein Reichtum und sein Ziel ist immer Anbetung. Ihr Lieben, das müssen wir uns von der Bibel her merken. Wenn er von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist spricht, dann spricht er davon von einem einzigen Gott, der würdig ist, angebetet zu werden. Er führt immer zur Anbetung hin, zum Staunen. Das ist dieser eine Gott. In einer solchen Fülle offenbart er sich uns. Vor diesem dreieinigen Gott, diesem einen Gott in drei Personen, müssen wir unsere Knie beugen und ihn anbeten. Paulus hat nie diskutiert über die Dreieinigkeit. Wir diskutieren. So viele Menschen, auch wir Christen, diskutieren ständig darüber, was wir nicht erklären können. Wir müssen dabei bleiben, so wie Paulus aus der Offenbarung, er hat sich als Vater offenbart, er hat sich als Sohn offenbart, als Heiliger Geist, und es ist immer derselbe Gott, das hat ihn auf die Knie gebracht. Das hat ihn zur Anbetung gebracht, nicht zu einer Diskussion, die dann dazu führt, dass man sagt, na ja, da kann was nicht stimmen. Das ist unvernünftig, also schmeißt man das Ganze weg. Es sind ja doch drei Götter und nicht nur einer, wie andere Religionen das den Christen dann auch immer wieder vorwerfen. Gut, ihr Lieben, es ist ganz wichtig, das zu verstehen, wenn vom Vater, vom Sohn, dem Heiligen Geist die Rede ist, dann sind von drei Personen die Rede, die, ich sag's einmal ganz einfach, sie sind absolut deckungsgleich. Der eine ist das vollkommene Abbild vom anderen. Von Jesus steht es im Hebräer zum Beispiel, er ist das vollkommene Abbild des Vaters. Und das heißt, wer Jesus sieht, der sieht den Vater und den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist erkennt, erkennt Jesus und den Vater. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt Jesus und der Vater auch. Wenn Jesus spricht, dann spricht der Vater und der Heilige Geist auch. Sie sind immer deckungsgleich, sie sind immer ein Abbild. Und trotzdem werden sie unterschiedlich, nicht getrennt, sondern unterschieden, das ist was anderes, wahrnehmbar. Und das zeigt von dieser unglaublichen Fülle, da gibt es in Gott eine Beziehung. Deswegen achtet er so darauf auf Beziehung. Er macht uns zu Beziehungsmenschen, weil in ihm selber ist Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und das kann man alles nur staunend beschreiben. Da kann man nur seine Knie beugen und kann ihm danken für die unglaubliche Weise, wie dieser Gott ist. Überhaupt ist dieser Text hier ein unglaublicher Text. Es ist unfassbar, was dem Apostel Paulus hier offenbar geworden ist. Und ich möchte das nur ein bisschen andeuten, um was es hier geht. Er beugt sich vor diesem lebendigen Gott und fängt ein Loblied an. Ja? Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und in den Vers 13 und 14 heißt es, dass wir in diesem Jesus versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Kommen alle drei Personen vor. Aber fangen wir mal da vorne an, wo Paulus spricht von diesem dreieinigen Gott, der uns, wie es hier heißt, gesegnet hat mit geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Christus. Bleiben wir mal dabei. Von diesem lebendigen Gott, in diesen drei Weisen der Offenbarung, sind wir gesegnet. Das heißt, von diesem Gott aus gehen Ströme von Segens auf diese Welt herunter. Ströme von Segen. Und es heißt hier, er hat uns gesegnet mit aller geistlichen Segnung. Das ist bewusst auch so formuliert, weil es gibt ja auch irdische Segnungen. Hier sind die sind auch Segnungen Gottes. Also, dass es einem Menschen gut geht, dass er gesund ist, dass er eine Arbeit hat. Also, dass es alle möglichen Dinge, die halt in dieser Welt wichtig sind. Auch das sind Segen, ist auch ein Segen. Aber hier ist von einem geistlichen Segen, nämlich, es wird ja auch dann betont, in der Himmelswelt. Das heißt, Gott hat in seiner Welt, in seiner Himmelswelt einen unglaublichen Reichtum an himmlischen Gütern, die er uns schenken möchte. Und das größte himmlische Gut, das er uns schenkt, ist die Erlösung, dass wir alle einmal in dieser Welt leben dürfen. Und dafür hat er vorgesorgt. Und diese himmlischen Segnungen, die vom Himmel herkommen, die geistlichen Segnungen, die also unser Heil betreffen, wo wir in Ewigkeit unser Leben verbringen werden. Das kommt vom Himmel herunter und dann heißt es in der Himmelswelt in Christus. Jetzt kommt Jesus ins Spiel, die zweite Person. Ja. Durch Jesus ist uns diese Himmelswelt zugänglich gemacht worden. Das ist hier gemeint. Er ist wie das Tor, durch das dieser himmlische Segen die Erde berührt und auf uns herabkommt. Also, wir sind von Gott gesegnet. Das ist das, was Paulus uns sagen möchte, dass Gott vorhat zu segnen. Gott vorhat zu segnen. Dass er uns beschränken möchte. Nicht mit kleinen Dingen, sondern mit Gütern aus der Himmelswelt. Mit dem größten Heil, das es überhaupt gibt. Das ist Gott, das ist dieser dreieinige Gott. Und das hat er offenbart im Vater, das hat er offenbart im Sohn, das hat er offenbart im Heiligen Geist, dass er uns beschenken möchte mit diesem wunderbaren Segen. Und nun heißt es hier, dass er diesen Segen uns geschenkt hat, in einer Weise, wie er nun ein bisschen erklärt wird, also nicht erklärt, beschrieben wird. Und jetzt wird's noch einmal unfassbarer, was er jetzt hier sagt. Der Segen. Er schreibt hier, wie er uns, nämlich das ist jetzt eine Erklärung des Segens, eine Beschreibung, wie er uns in ihm, das ist Jesus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Ihr Lieben, ich kann das mit meinem Verstand nicht erfassen. Das hat Gott dem Paulus offenbart. Ihr Lieben, er hat dich und mich erwählt, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat. Das ist wirklich Und Paulus sagt das, damit er uns auf die Knie bringt. Zum Staunen bringt. So ist Gott. Versteht ihr, die Erwählung war vor der Schöpfung. Wir denken immer, er hat zuerst die Menschen geschaffen und dann erwählt er sie. Was auch immer das heißt, kommt gleich drauf. Aber nein, es war umgekehrt. Gott hat zuerst die Menschen erwählt. Und aus dieser Erwählung, das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat, aus dieser Erwählung her hat er erst sie geschaffen. Nicht umgekehrt. Noch einmal, sehr wichtig, die Erwählung kommt vor der Erschaffung. Und ihr Lieben, wenn wir von dieser Erwählung reden, dann ist das immer ein Thema, das uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, wie überhaupt vieles in der Bibel. Aber das macht ja nichts, wir sind ja herausgefordert. Wir sind ja nicht Gott, sondern wir sind Menschen und seine Gedanken sind höher als unsere. Und wir müssen uns auch da beugen vor diesem lebendigen Gott. Ihr Lieben, wenn Menschen von Erwählung hören, dann haben sie Fragen, 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 Fragen. Was heißt das, Erwählung? Und überhaupt, wir moderne Menschen wollen nicht so gerne, dass über unser Leben bestimmt wird. Wir wollen selber bestimmen. Und wenn Gott jetzt vorher schon etwas bestimmt hat, dann haben wir ein Problem. Grundsätzlich jetzt, ja. Wenn es was Gutes ist, okay, aber das könnte ja was anderes sein. Ihr Lieben, und so reden wir zum Beispiel auch, wir sagen, wie wir erkannt haben, dass Jesus unser Erlöser und unser Retter ist, der uns einlädt, dass wir ihm unser Leben geben, da sagen wir dann, wir haben uns für Jesus entschieden. Und das stimmt. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Das stimmt ganz sicher, dass wir unser Leben ihm gegeben haben, aber vorher fand etwas statt, was uns überhaupt ermöglicht, dass wir uns für ihn entscheiden. Denn vorher hat sich er für mich entschieden. Das ist das Wunder. Gott hat sich für mich entschieden. Jesus hat sich für mich entschieden. Und weil er sich für mich, nicht gegen mich entschieden hat, deswegen kann ich mich für ihn entscheiden. Und deswegen, wenn ich mich für Jesus entschieden habe, kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, na ja, gut. Das war ja meine Entscheidung, dass ich jetzt gerettet bin. Was heißt das, dass Gott uns erwählt hat, dass er sich schon vorher für uns entschieden hat? Ihr Lieben, das heißt nichts anderes, als dass Jesus sich entschieden hat, bevor die Menschen geschaffen wurden und in Sünde gefallen sind, hat er sich schon entschieden, für diese Sünder zu sterben. Und für diese Sünder sein Leben hinzugeben in den Tod, damit sie erlöst werden. Erwählung heißt, Gott hat schon im Vorhinein vorgesorgt, dass wir als Sünder nicht verloren gehen. Er hat sich entschieden dazu, erwählt uns, dass wir vorher schon sozusagen, dass er etwas tun würde, das uns nicht verloren gehen lassen wird, wenn wir geschaffen werden, wenn wir in Sünde fallen, damit wir gerettet werden, schon vorher. Gott hat nicht gedacht, na jetzt schaffen wir mal Menschen und dann schauen wir, wie sie sich benehmen und wenn sie sich schlecht benehmen, dann muss ich halt einen Erlösungsplan entwickeln. Das ist nicht Gott. Ihr Lieben, Jesus hat sich schon vorher entschieden. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Stellt euch einmal vor so vielen Jahrtausenden hat schon Jesus diese Entscheidung getroffen, dass er eines Tages ans Kreuz geht. Also, wenn ich so leben müsste, nur ein Jahr, dass ich irgendwann einmal ans Kreuz gehen müsste, das würde ich nicht ertragen. Jesus hat es aus Liebe zu uns. Und dann sagt Paulus, gepriesen sei dieser Gott, der das für uns getan hat. Das muss uns in die Anbetung bringen. Ihr Lieben, das heißt, dass Gott eigentlich alle Menschen erwählt hat. Denn er hat sich entschlossen, für alle Menschen zu sterben. Gar keine Frage. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat nicht ausgewählt, du schon, du nicht, du schon, du nicht. Er hat alle grundsätzlich erwählt. Der Unterschied ist nur, dass es nun Menschen gibt, die diese Erwählung ergreifen und solche, die diese Erwählung ablehnen. Solche, die Erwählung ergreifen, die schon über mein Leben ausgesprochen ist, so wie über den und über den und über den. Wenn ich mich dafür entscheide, dass ich ein Leben mit Jesus führe und dass ich ihn aufnehme in mein Leben, dann antworte ich auf eine Erwählung, die vorher stattgefunden hat. Andere antworten nicht. Und das ist der große Unterschied. Und darum ist unserer Entscheidung für Jesus eine Erwählung vorausgegangen, wo er gesagt hat, ich entscheide mich für dich. Wenn Gott für uns ist, dann kann niemand gegen uns sein. Gott ist für uns und ich nehme es an. Und trete ein in den Boden der Erwählung, den Gott vorbereitet hat. Ich trete ein in das Heil, das er schon vor mir vorbereitet hat, wo ich nur einzutreten brauche und es empfangen darf. Und wenn ich dann eintrete, ihr Lieben, dann darf ich sagen, ich bin ein Erwählter. Und damit sage ich aber nicht, der ist nicht erwählt. Versteht ihr? Da kommen dann diese menschlichen Gedanken, ja, was ist mit den anderen, die nicht sich entschieden haben? Oder hat vielleicht schon Gott vorherbestimmt, wer das annehmen wird und wer nicht? Ihr Lieben, das sind alles Gedanken, die vollkommen vorbeilaufen an dem, was Paulus sagen möchte. Der Gedanke von der Erwählung führt nicht zu dem Gedanken, wer es nicht erwählt. Führt nicht zu dem Gedanken, wer es nicht vorherbestimmt. Er führt einfach zu dem Gedanken, dass ein Mensch, der Jesus angenommen hat, auf die Knie gehen kann und sagen, ich danke dir, dass du auch mich erwählt hast. Erwählung ist ein Thema, nicht zur Diskussion wiederum, sondern ein Thema, auf die Knie zu gehen und sagen, ich danke dir, dass auch ich erwählt worden bin. Dass du schon vor Grundlegung der Welt etwas für mich geplant hast, was mir zum Heil dient. Und dafür danke ich dir. Das ist sozusagen mit dem Thema Erwählung von größter Bedeutung. Und dann wird ja auch deutlich gemacht, wozu wir erwählt sind. Das heißt ja hier, er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos sind. Das ist auch eine wichtige Sache. Ihr Lieben, Gott hat nicht im Himmel zuerst die Menschen geschaffen und dann hat er sie sich angeschaut und gesagt, die ein bisschen mehr Heiligen und diese ein bisschen mehr Tadelloseren, die erwähle ich. Ihr Lieben, er hat nicht erwählt die Tadellosen und die Heiligen. Er hat alle Menschen erwählt, damit sie, wenn sie Ja zu der Erwählung sagen, heilig gemacht werden. Das ist keine Eigenschaft. Wenn Gott zu uns sagt, wir sind heilig, dann heißt das nicht, ich habe einen Charaktereigenschaft, der mich sündlos macht. Das hat mit Sündlosigkeit überhaupt nichts zu tun. Heiligkeit ist etwas, was Gott an mir macht. Das ist ein Stand, eine Stellung, ja, vielleicht eine Position sogar, in die mich Gott hinein... Er hat mich in eine Position der Heiligkeit gebracht. Ja, warum? Weil ich dadurch, dass ich Jesus angenommen habe, rein gewaschen bin durch das Blut Jesu. Und er hat mich gereinigt. Und wenn Gott mich jetzt anschaut, und wenn Gott mich anschauen wird, wenn ich einmal ihm begegne nach meinem Tod, dann sieht er mich durch die Brille Jesu, durch das Blut und sagt, du bist gerecht. Obwohl ich viel gesündigt habe auf Erden. Und das bedeutet auch, Gott macht etwas vorher, was er dann sozusagen in die Wege leitet. Er macht uns heilig und dann heiligt er uns. Das ist so etwas Besonderes. Das heißt, dass wir auf dieser Erde Stück für Stück für Stück dem Wesen Jesu ähnlicher gemacht werden, bis wir eines Tages ganz tadellos sind. Aber das, was wir am Ende sein werden, das hat er schon vorher bestimmt. Das heißt, er macht uns heil. Er hat uns, damit wir heilig und tadellos sind. Aber hier auf dieser Erde gehen wir in diese Richtung. Wir haben das schon als einen Stand bekommen der Heiligkeit, aber wir müssen jetzt auch hineingehen in diesen Stand und uns heiligen lassen, Buße tun von unseren Sünden und so weiter. Aber das Ergebnis steht fest. vor Grundlegung der Welt hat er uns dazu berufen, das ist eine Berufung, heilig und tadellos zu sein. Und das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Und dann geht es weiter, dass er noch sagt, nicht nur wozu wir geheiligt sind, übrigens Israel ist auch erwählt worden. Wozu? Sie sollen ein heiliges Volk sein. Waren sie sündlos? Nie. Aber das ist etwas, was Gott in ihnen hervorrufen möchte, weil er möchte, dass er jemanden hat, in dem seine Heiligkeit sich widerspiegelt. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Gottes Heiligkeit widerspiegeln. Und dieses Wort heilig heißt ja auch ausgesondert. Dass man sozusagen, dass Gott uns in Beschlag genommen hat. Wir gehören jetzt ihm. Wir sind ausgesondert aus dieser Welt. Wir sind ausgesondert aus der Sklaverei und so weiter. Und wir gehören jetzt ihm. Wir stehen auf seiner Seite. Ihr Lieben, wenn Paulus von den Christen redet in seinen Briefen, da schreibt er nicht Christen, sondern Heilige. 60 Mal kommt das im Neuen Testament vor. 3-mal wird das Wort Christen erwähnt, Apostelgeschichte und so weiter. Aber 60 Mal das Wort Heilige. Das sagt, wozu uns Gott gemacht hat, in welchen Stand er uns hineingerufen hat. Und dann geht das noch weiter, und das gehört zusammen, wo er dann sagt, und uns vorherbestimmt hat, wieder diese Erwählung. Er hat eine Entscheidung getroffen, heißt das, ja. Erwählt heißt immer, was mit Erwählung gemeint ist. Er hat uns entschieden dafür, dass wir in den Stand der Sohnschaft hineingesetzt werden. Den Stand der Sohnschaft, wiederum durch Jesus. Das heißt, dass wir aus Geschöpfen Gottes zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Das ist ein Stand, das ist eine Erhöhung, eine Erhebung, das ist eine Würdigung. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden durch das kostbare Blut Jesu, weil wir heilig gemacht worden sind. Und durch diese Sohnschaft haben wir auch ein Erbe. Und das sagt auch Paulus, ihr seid Söhne Gottes und darum auch Erben. Alles, was dem Vater gehört, gibt er uns. Hier in diesem Leben fängt es an und in der Ewigkeit wird es vollendet. Alles, was dem Vater gehört, das Erbe des Vaters, gehört seinen Söhnen und Töchtern und das sind wir. Wieder sagt Paulus, da müssen wir doch unsere Knie beugen und ihn loben und preisen, dieser unfassbare Gott, was er für uns getan hat und wie er uns segnet. Und dass wir sogar Söhne sind. Und Söhne heißt auch, wir haben Autorität. In dem Namen des Vaters, ja, konnte Jesus hier auf Erden alle Wunder tun. Und in dem Namen Jesu, weil wir Söhne von ihm sind und Töchter von ihm sind, haben wir Autorität. Wir können sozusagen die Kraft, die in diesem Jesus ist, die Kraft, die in Gott ist und im Heiligen Geist, freisetzen in seinem Namen. Nicht in unserem, in seinem. Das ist unglaubliche Autorität. Wenn wir für Kranke beten und sie werden gesund, das haben nicht wir gemacht, das ist Autorität eines Sohnes Gottes, weil er die Kraft des Vaters und die Kraft Jesu in Anspruch nehmen darf. Und so weiter und so fort. Wieder ein großes Thema. Und das Letzte, mit dem ich schließen möchte, ist dann Vers 13 und 14. Vielleicht kann man das noch kurz aufschlagen. Wo es dann heißt, dann möchte ich euch nur hinweisen auf dieses eine, dass Paulus hier sagt, nun über die dritte Person Gottes sozusagen, den Heiligen Geist, in ihm, heißt es hier, das gemeint ist Jesus, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist und der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung. Ihr Lieben, das ist so wunderbar. Mit dem Heiligen Geist sind hier zwei Dinge verbunden. Es gibt noch viel mehr über den Heiligen Geist. Aber das eine ist zunächst einmal, dass es heißt, wir sind, das ist der Segen, der auf uns herabkommt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also, wir sind erwählt. Diejenigen, die die Erwählung annehmen, für die ist sie gültig. Ja, das liegt an uns, dass es gültig wird. Aber sie gilt jedem, die Erwählung. Und für die, die sie angenommen haben, die sind erlöst. Die sind in die Sohnschaft versetzt. Denen ist vergeben und so weiter. Und die werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich sage es ganz einfach. Siegel ist wie ein Stempel. Wenn man auf einen Gegenstand einen Stempel drauf drückt, dann heißt das, dieser Gegenstand gehört nun demjenigen, dessen Name auf dem Stempel steht. Das ist gestempelt, ja, wenn der Gerichtsvollzieher kommt und einen Stempel auf etwas draufzieht, dann gehört es nicht mehr mir, sondern gehört es dem, also dem Staat oder dem Gericht oder wie auch immer. Das ist nur ein Bild. Und genau das soll hier gesagt werden zunächst einmal. Wir alle, die wir die Erwählung angenommen haben, die ein Ja gesagt haben zu der Erwählung, sind von diesem Moment an gestempelt. Wir sind gestempelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der in uns Wohnung genommen hat, in der Form, der Heilige Geist sozusagen ist derjenige, der Gott in uns ist, ja? Derselbe Gott. Er ist jetzt in uns und er stempelt uns ab. Wir sind alle abgestempelt, die wir Jesus sozusagen angenommen haben. Und abgestempelt heißt, diese Person gehört nicht mehr sich selbst, gehört nicht mehr der Welt, gehört nicht mehr irgendjemanden und auch nicht mehr dem Feind Gottes, dem Satan und den Dämonen. Dieser Mensch gehört Gott. Das heißt, wir sind versiegelt. Das hat er gemacht, das muss nicht ich machen. Das ist alles Segen, das ist alles Geschenk, das von Gott kommt, wenn ich bereit bin, diese Erwählung anzunehmen. Was für ein Reichtum eröffnet sich da uns, wenn wir diesen dreieinigen Gott sozusagen unser Leben öffnen und Jesus hereinlassen und den Heiligen Geist, dann eröffnet sich uns der Himmel. Und dass sich uns eröffnet, der Himmel ist auch mit diesem Wort hier angedeutet, wo es um Anzahlung geht. Das ist das zweite Begriff im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist so wie eine Anzahlung ist. Also jetzt wieder in einem Bild, aus dem das ja herausstammt. Wenn jemand einem anderen eine ganz große Summe Geldes vermitteln möchte und geben möchte, und dann gibt er ihm eine Anzahlung zunächst einmal. Und diese Anzahlung von dem großen Betrag ist eine Verpflichtung und in einer Garantie, dass diese Person die gesamte Summe zu einem bestimmten Zeitpunkt erringen wird. Ja. Genau das ist der Heilige Geist in uns. Es ist eine Anzahlung. Er ist eine Anzahlung für die ganze Fülle, die eines Tages auf uns wartet. Wenn wir wissen, dass der Heilige Geist in uns wohnt, weil wir Jesus unser Leben gegeben haben, dann haben wir eine Anzahlung. Dann haben wir eine Gewissheit, nämlich, dass dieser Heilige Geist sich verpflichtet, ja, das ist von ihm her eine Anzahlung, dass er uns eines Tages hineinführen wird in die ganze Fülle des Erbes. Das ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung. Damit ist gemeint die letzte Erlösung, wenn wir in der Herrlichkeit des Vaters sein dürfen. Und der Heilige Geist ist die Garantie dafür, der jetzt schon in uns da ist und der jetzt schon von diesem Erbe das und das und das austeilt. Wir leben ja jetzt schon von diesem Erbe in diesem Leben. Aber das ist nur eine Anzahlung, was wir jetzt mit Gott erleben. Was wir einmal erleben werden, das ist unvergleichbar mit dem jetzigen. Aber es ist jetzt schon eine Anzahlung, wo Gott sagt, schau, ich verpflichte mich, die Erwählung, die ich vor Grundlegung der Welt getätigt habe, die geht bis in deine Ewigkeit. Die hört nicht jetzt auf, sondern die geht bis in die Ewigkeit, bis in die Zukunft. Ja? Ich stehe da irgendwo mittendrin, von der Erwählung bis zur Vollendung, aber Jesus sagt, der Heilige Geist in dir ist die Garantie, dass du das Ganze bekommst und nicht nur ein bisschen. Vor diesem Gott wollen wir uns beugen. Das ist der dreieine Gott in seiner ganzen Fülle. Und er fordert uns heraus, und Paulus tut das hier, zu sagen, gepriesen sei dieser Gott. Wir sollen unser ganzes Leben soll nichts anderes sein als ein Lobpreis dieses Gottes. Das schreibt er auch hier, zum Preise seiner Herrlichkeit.
Die höchste Berufung, die wir haben, die allerhöchste Berufung ist, Gott zu preisen für das, was er in seiner Erwählung uns zugedacht hat. Wenn ein Mensch fragt, was ist die höchste Berufung meines Lebens, dann ist das die Antwort. Wir sind zu Lobpreisern berufen als Erwählte, die diesen Gott, der so Unglaubliches für uns getan hat und noch so Unglaubliches mit uns vorhat, dass wir unsere Knie beugen und ihn anbeten und nicht kritisieren und nicht anklagen und nicht mit lauter Fragen bombardieren, wo wir keine Antwort bekommen und ihm alles Mögliche in die Schuhe schieben. Ihr lieben, Gott ist ein Gott, der so Unglaubliches für uns getan hat, dass man, da fehlen einem die Worte. Man kann es nur ein bisschen beschreiben und Paulus tut das. Aber er sagt, gepriesen sei dieser Gott. Das ist der erste Satz, den er sagt. Und dann entfaltet er, warum? Über diese unfassbare Gnade, die da sichtbar geworden ist. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir sind wirklich, wirklich, wirklich zutiefst in unserem Herzen betroffen von dieser unfassbaren Größe, von dieser unfassbaren Liebe, wie du schon vor Grundlegung der Welt für alles vorgesorgt hast, was jemals eintreten könnte für uns. Du hast schon vorgesorgt, dass alle deine Geschöpfe die Möglichkeit haben, dass sie in Ewigkeit die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Herr, das hast du alles nicht dem Zufall überlassen. Und dafür danken wir dir, Herr, für diese Gnade. Das hast du für uns getan. Da ist keine Leistung von uns dabei. Und Herr, wir staunen über das, was du getan hast. Und Herr, wir sagen auch heute wieder ganz neu Ja zu dieser Erwählung, die du zuerst über uns ausgesprochen hast. Herr, wir danken dir, dass du uns das offenbar gemacht hast, was du in deinem Sohn Jesus für uns getan hast. Und Herr, so beugen wir uns jetzt unsere Knie vor dir in unserem Herzen und sagen Danke, danke, danke für diese Gnade, die unbeschreiblich ist. Wir preisen dich, wir beten dich an. Und wir möchten so gern, dass unser Leben ein einziger Lobpreis für dich ist. Und dass alles, was aus uns herauskommt, an Taten, an Worten, an Ausstrahlung, dass das alles ein Lobpreis ist. So dass andere Menschen in unserer Umgebung hineingenommen werden in eine Atmosphäre des Lobpreises über deine Fülle, über deine Größe, über deine Liebe und deine Gnade. Amen.